Willkommen zu Schnell, einfach, gesund. Mein Name ist Joshua und wir sprechen heute mal über das Thema Mikroplastik, Nanoplastik. Welche Wirkungen hat das eigentlich im Körper? Ist es problematisch? Und vor allem auch, wie können wir uns davor schützen? Wie können wir auch Mikroplastik aus dem Körper wieder ausleiten? Und dieser Podcast basiert auf einem Artikel, den ich vor kurzem auf Schnell, einfach, gesund veröffentlicht habe, wo ich wirklich mal sehr tief in die ganze Materie eingegangen bin. Und jetzt in diesem Podcast werde ich dir quasi die Informationen auch in Audioform geben, falls du nicht so gerne liest, falls du gerade unterwegs bist, Auto fährst, Rad fährst, was auch immer und dich weiterbilden möchtest. Ich habe im Internet keinen Artikel gefunden, der so ausführlich, aber auch so übersichtlich über das Thema Mikroplastik und die menschliche Gesundheit berichtet hat. Und deswegen freue ich mich besonders, dir das heute so mitzugeben. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Ich entschuldige mich aber auch, weil ich im Moment noch etwas angeschlagen bin, beziehungsweise so 5% sind circa übrig meiner Krankheit und deswegen ist meine Stimme noch etwas leicht angeschlagen, etwas tiefer. Ich hoffe, du verstehst mich trotzdem und dann würde ich direkt loslegen. Ja, was ist Mikroplastik? Was ist Nanoplastik? Also prinzipiell ist Mikroplastik oder sind Mikroplastik ganz kleine Kunststoffpartikel, die nach offizieller Definition kleiner als 5 mm sein müssen, damit sie als Mikroplastik deklariert werden. Und dann gibt es eben auch Nanoplastik. Nano ist dann nochmal kleiner und hier geht man mit einem Größenbereich von ja so 1 bis 1000 Nanometern aus. Und wenn ich jetzt über Plastik spreche, benutze ich einfach einheitlich den Begriff Mikroplastik und fasse damit Mikro- und Nanoplastik zusammen. Es dient einfach der Vereinfachung. Und ja, im Alltag haben wir verschiedenste Schadstoffe, denen wir ausgesetzt sind, verschiedene Pflanzenschutzmittel, verschiedene Schwermetalle und so weiter und so fort. Haben wir auch schon viel darüber berichtet, aber wir haben eben auch Mikroplastik. Und Mikroplastik stellt meiner Meinung nach tatsächlich eins der größten Probleme dar, aber auch etwas, vor dem man sich eigentlich ganz gut schützen kann, beziehungsweise wo man die Exposition, also die Aussetzung leicht verringern kann. Wir nehmen wahrscheinlich ca. 5 Gramm Mikroplastik in der Woche auf. Das ist eine Zahl, die findet man im Internet immer wieder und das entspricht ca. einer Kreditkarte. Deswegen kann man sich das auch ganz gut merken. Und ja, man hat mal auch versucht rauszufinden, wovon oder aus welchen Quellen wir so viel Mikroplastik aufnehmen und ob dieser Wert auch steigt. Es gibt verschiedene Modelle, die da aufgestellt wurden, zum Beispiel von den Wissenschaftlern Qing Cao und Fenghui Yu. Wahrscheinlich habe ich das nicht richtig ausgesprochen. Und die haben festgestellt, dass die Belastung natürlich auch sehr abhängig von deinem Wohnort ist. Gerade so südostasiatische Länder sind besonders von Mikroplastik betroffen, beziehungsweise verzehren vermehrt Mikroplastik. Einfach aus dem Grund, weil sie eben viel mehr Fisch und Meeresfrüchte essen, als wir Europäer das tun. Und man stellt eben auch fest, also auch diese Wissenschaftler, dass Mikroplastik zwischen 1990 und 2018 um das 6-fache gestiegen ist. Und ich bin mir auch sicher, dass es in Zukunft immer noch weiter steigen wird. Und das Problem ist halt, dass unser Körper von sich aus nicht so gute Entgiftungsmöglichkeiten für Mikroplastik hat. Und somit akkumuliert sich das, also es sammelt sich im Körper an und wird auch einfach zu einem zunehmenden Problem. Ja, also wie hoch ist die Mikroplastikaufnahme? Man schätzt, auch wenn es schwanken kann, dass die jährliche Aufnahme ca. 11.000 Partikel aus Meeresfrüchten, 73.000 Partikeln durch Salz, 4.000 Partikel durch Leitungswasser und 90.000 Partikel durch Flaschenwasser betrifft. Hier geht es jetzt wirklich um Mikroplastik. Wenn man Nanoplastik beschreiben würde, dazu gibt es jetzt keine Zahlen, aber da befindet man sich dann tatsächlich auch im Millionstelbereich. Also 1 Million Partikel nimmt man da am Tag sicherlich auf. Ja, was sind die Folgen? Prinzipiell musst du dir bewusst machen, Mikroplastik kann sich in jedem Organ ansammeln. Und es wurde auch wirklich fast in jedem Organ inzwischen nachgewiesen. Ob das jetzt die Leber ist, die Nieren, die Lungen, die Milz, das Herz, der Darm oder eben auch im Gehirn oder auch in Gelenken. Und man weiß eben noch nicht 100%, bis es noch nicht 100% geklärt, welche konkreten Auswirkungen Plastik in diesen Organen hat. Ob das da einfach nur sich ablagert oder ob es negative Effekte hat. Aber es ist schon ziemlich sicher davon auszugehen, dass Plastik sich jetzt nicht so positiv auf die Organfunktion auswirkt. Und dazu zeige ich dir auch gleich noch ein paar Studien oder erzähle dir ein paar Studien. Ja, generell geht man davon aus, dass Mikroplastik oxidativen Stress erhöht und für Entzündungen sorgt. Also oxidativer Stress ist wahrscheinlich ein Begriff, auf den bist du schon häufiger gestoßen, jetzt hier so im Gesundheitsbereich, wenn du Podcasts hörst, wenn du Bücher liest, YouTube-Videos schaust. Ich erkläre es dir trotzdem nochmal kurz. Oxidativer Stress ist prinzipiell etwas, was natürlich anfällt. Das heißt, wir haben vermehrt in dem Fall reaktive Sauerstoffspezies, abgekürzt ROS. Und diese sind insofern problematisch, weil sie sehr gerne mit Zellbestandteilen interagieren. Sie greifen Zellmembranen an, sie greifen Lipide an, dann spricht man von Lipidperoxidation, oder sie greifen DNA an. Also alles nicht so toll, wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass die Zelle einwandfrei funktioniert. Ja, und diese werden neutralisiert oder auch eingefangen, man nennt es auch Radikalfänger, von ja, körpereigenen Antioxidantien, aber auch exogenen Antioxidantien. Was macht Mikroplastik? Mikroplastik erhöht zum einen Freisetzung oder von reaktiven Sauerstoffspezies, aber zeitgleich reduziert Mikroplastik auch die Wirkung von körpereigenen Antioxidantien, also von Radikalfängern. Und somit hat man halt ein doppeltes Problem. Man hat einmal mehr Radikal, aber hat man auch weniger Radikalfänger. Und dieser erhöhte oxidative Stress sorgt dann eben für die Zellschäden, wodurch dann tatsächlich einfach Probleme in den Organen auftreten können, beziehungsweise wenn die Zelle nicht richtig funktioniert, kann das eigentlich zu jeder möglichen Krankheit führen. Also Zellschäden sind halt einfach, alles besteht aus Zellen. Das kannst du dir vorstellen. Damit zusammenhängend, aber auch über andere Mechanismen, hat man auch vermehrt Entzündungsreaktionen im Körper. Das heißt, dass das Immunsystem dann auch ein bisschen überreagiert auf dieses Mikroplastik. Und was weiß man oder welche speziellen Folgen, welche speziellen negativen Effekte kennt man jetzt? Was recht gut bekannt ist, sind die hormonellen Störungen, die durch Mikroplastik entstehen können. In Plastik sind Weichmacher vorhanden, wie Bisphenole oder Phthalate. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Du kennst vielleicht den Begriff BPA. Das steht für Bisphenol A, ist eine Untergruppe von Bisphenolen, besonders häufig vertreten. Und diese Weichmacher haben die Eigenschaft, die Bildung des Enzyms Aromatase zu verstärken. Und Aromatase führt dazu, dass die Bildung von Steroidhormonen, insbesondere Testosteron, gehemmt wird und dadurch mehr Östrogen freigesetzt wird. Östrogen ist nicht prinzipiell schlecht, aber hier geht es tatsächlich um das schlechte Östrogen, um das jetzt mal so einfach auszudrücken, und zwar um das Östron. Und das hat verschiedene Probleme. Männer haben einen niedrigeren Testosteronspiegel, Frauen haben schlechtes Östrogen, und das sorgt für Übergewicht, Diabetes, kann für Fruchtbarkeitsprobleme sorgen. Aber auch verschiedene Krebsarten werden damit in Verbindung gebracht. Aber auch aufs Gehirn kann das tatsächlich negative Wirkungen haben. Unfruchtbarkeit, das war lange Zeit immer nur als Frauenproblem angesehen. Hat man immer nur geguckt, was macht die Frau falsch. Aber in vielen Fällen ist es etwas, was beim Mann liegt. Und man hat festgestellt, dass die Spermienqualität in den letzten Jahrzehnten wirklich signifikant abgenommen hat. Ja, Männer haben immer mehr Probleme, auch Kinder zu kriegen. Und das Interessante ist, wenn man einfach die Spermienqualität bzw. die Spermien von Männern untersucht, man findet bei bestimmt 40% der Männern, auch bei umfangreicher Diagnose, keine wirkliche Ursache, warum jetzt die Spermienqualität so schlecht ist. Und das hat natürlich viele Faktoren. Also was Fruchtbarkeit angeht, spielen natürlich Nährstoffe eine Rolle. Elektrosmog ist ein großes Thema, aber eben auch Mikroplastik. Und das sind so Sachen, die werden einfach nicht häufig getestet, und die haben auch wenige Therapeuten und Ärzte auf dem Schirm. Wie ich bereits erwähnt habe, kann sich eben Mikroplastik in jedem Gewebe anreichern und das tatsächlich auch in Hoden. Man findet Mikroplastik in Menschenhoden. Es gibt auch gute Studien mit Hundehoden, wo man festgestellt hat, dass je mehr Mikroplastik man im Hoden findet, desto geringer auch oder die Größe, zumindest eine Korrelation. Und hier ist es so, wenn wir eben Mikroplastik im Hoden haben, egal ob beim Menschen oder beim Tier, sorgt das für diesen oxidativen Stress. Wir haben die leichten Entzündungen, was einfach die Spermienqualität beeinträchtigt. Und es gibt einen Artikel im American Journal of Men's Health. Das ist nicht das Men's Health Magazine, sondern das ist eine Fachzeitschrift mit dem Titel Mikroplastik kann eine wesentliche Ursache für männliche Unfruchtbarkeit sein, jetzt auf Deutsch übersetzt. Und in diesem Artikel wurden tatsächlich mal alle tierexperimentellen Studien zusammengefasst für die Ermittlung einer Mikroplastikdosis, die bei einem Menschen wirklich definitiv zu einer abnormalen Spermienqualität führen kann. Und man hat das ausgerechnet und man kam auf ein Ergebnis, und zwar 0,016 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das heißt, wenn man das hochrechnet, ein 70 Kilogramm schwerer Mann könnte am Tag 1,12 Gramm Mikroplastik zu sich nehmen. Erst dann hätte er wirklich abnormale Spermienqualität. Das ist eine ziemlich hohe Aufnahme, also 1,12 Gramm pro Tag zu erreichen ist schon viel, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Studie in gewisser Hinsicht fehlerhaft ist, weil sich natürlich Mikroplastik einfach mit der Zeit anreichert und dann ist es egal, ob du mal über kurzen Zeitraum, wie es in diesen Studien ist, hohe Dosierungen Mikroplastik aufnimmst oder über langen Zeitraum, über viele Jahrzehnte geringe Mengen. Und das kommt zum gleichen Ergebnis. Die Spermienzahl wird einfach, oder die Spermienqualität wird einfach schlechter. Und dann gab es noch weitere Analysen, wo man wirklich mathematische Modelle genutzt hat und immer wieder festgestellt hat, dass ja je mehr verschiedene Mikroplastikarten wir haben, desto deutlicher ist der Rückgang der Gesamtzahl an Spermien und auch die Beweglichkeit des Spermiums. Also das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man vielleicht einen Kinderwunsch hat, falls man jemanden kennt, der einen Kinderwunsch hat, kann man einen Ratschlag geben, hey, achte ein bisschen auf deine Mikroplastikzufuhr und mach vielleicht auch ein paar Maßnahmen, um Mikroplastik aus dem Körper loszuwerden. Ja, ein weiteres Thema sind Schäden an Darm und Leber. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass Mikroplastik die Darmbarriere schädigt und sich auch im Lebergewebe anreichern kann. Die Leber scheint besonders empfindlich für Mikroplastik zu sein und es wurde auch gezeigt, dass dadurch dann die Gallenproduktion der Leber beeinträchtigt wird. Ja, das heißt, wer Probleme hat mit Fettverdauung, es kann sein, dass es Mikroplastik ist. Das ist ein möglicher Faktor. Ja, und wenn die Darmbarriere geschädigt ist, dann spricht man eben auch von einem Leaky Gut-Syndrom. Das ist auch ein Thema, was schon häufig beleuchtet wurde. Bedeutet einfach, dass die Darmbarriere eben durchlässig ist und dadurch können pathogene Keime, verschiedene Proteine, Nahrungsbestandteile, unerwünschte Substanzen einfach so ins Blut gelangen. Und das ist natürlich nichts, was wir wollen, denn wenn Substanzen einfach so ins Blut gelangen, dann wird das Immunsystem sagen, Achtung, Achtung, und rot anlaufen. Und es kommt halt zu einer chronischen Entzündung und dementsprechend auch chronischen Erkrankungen. Also wir wissen, dass Leaky Gut eine Ursache für viele, viele Krankungen ist, insbesondere Autoimmun geschehen. Deshalb ist es wichtig, dass der Darm gesund ist und Mikroplastik scheint eben für den Darm einfach überhaupt nicht zuträglich zu sein. Und dann weiß man eben auch, dass Mikroplastik das Mikrobiom, also die Zusammensetzung an Bakterien in deinem Dickdarm, negativ beeinflussen kann. Und wie ich dir gleich noch erklären werde, spielen Probiotika im Darm tatsächlich eine große Rolle beim Abbau von Bakterien. Also hier ist einfach wichtig, dass das alles stimmt, damit man auch Mikroplastik besser entgiften kann. Eine Studie, die so ein bisschen viral gegangen ist aus im Wissenschaftsbereich, könnte man sagen, aus dem Jahr 2021, hier hat man 50 Patienten mit Reizdarmsyndrom genommen und 50 gesunde Patienten. Und man hat einfach untersucht, wie viel Mikroplastik findet man im Stuhl. Ja, und es hat sich eine starke Korrelation zwischen der Mikroplastikbelastung und Reizdarmsymptomen festgestellt. Also Menschen, die Reizdarmsyndrom haben, haben wesentlich mehr Mikroplastik in ihrem Stuhl gehabt. Und daher vermutet man eben auch, dass Mikroplastik ein wesentlicher Faktor bei der Entstehung des Reizdarmsyndroms sein könnte. Und man findet aber auch ähnliche Ergebnisse mit anderen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa. Dann kommen wir mal zum Thema Gehirngesundheit. Ja, man hat inzwischen auch Plastikpartikel im menschlichen Gehirn nachgewiesen. Das ist eine aktuelle Untersuchung. Und das heißt, Mikroplastik kann in der Lage sein, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Und man hat eben eine Obduktion durchgeführt bei Menschen. Und neben Leber und Niere und so weiter hat man in den Gehirn von den Verstorbenen auch Mikroplastik gefunden. Das waren 91 untersuchte Gehirnproben und die enthielten durchschnittlich etwa 10 bis 20 Mal mehr Mikroplastik als andere Organe. Und das ist schon komisch, weil das heißt ja irgendwie, dass der Körper Mikroplastik vermehrt im Gehirn anlagert. Also sogar lieber als in anderen Organen. Und in 24 dieser 91 untersuchten Gehirnproben hatten die Leute so viele Plastikpartikel in ihrem Gehirn, dass das Gehirn 0,5%, dass der Plastik 0,5% des Gesamtgewichtes ausgemacht hat. Also hier geht es nicht nur um so ein paar Partikel, die gefunden wurden, sondern geht es hier wirklich um signifikant hohe Mengen. Und das sind meiner Meinung nach erschreckende Ergebnisse. Und der Leiter dieser Untersuchung namens Matthew Campen sagt dazu selber, es gibt viel mehr Plastik in unserem Gehirn, als ich mir je hätte vorstellen können und womit ich mich wohlfühlen würde. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat das wirklich negative Wirkungen aufs Gehirn? Kann vielleicht Mikroplastik auch einen Teil zu Demenz und Alzheimer beitragen? Man weiß es noch nicht genau, es fehlen einfach noch Studien. Es gibt von Matthew Campen, also dem Leiter dieser Studie, die ich gerade vorgestellt habe, auch eine Studie, die ist noch nicht veröffentlicht, das habe ich im Magazin The Guardian nachgelesen, wo er auch speziell Menschen oder verstorbene Menschen mit Demenz und Alzheimer untersucht hat. Genau 12 Gehirnproben und hat auch hier festgestellt, dass Menschen, die eben Demenz haben, teilweise 10-mal mehr Plastik als in gesunden Gehirnproben hatten. Und die Studie ist leider noch nicht ganz veröffentlicht, aber ich glaube, dass da in Zukunft noch sehr viel dazu kommen wird. Sprechen wir noch über das Thema Herz-Kreislauf-Probleme, weil auch hier gibt es eine Studie, die sehr herausgestochen ist, wo ganz viele Magazine auch darüber berichtet haben. Die kam im März 2024 raus und hier hat man festgestellt, und man hat die Halsschlagadern von 257 Patienten während Operationen untersucht. Und dann hat man diese Patienten über die nächsten Jahre begleitet. Also prinzipiell haben schon mal 58% dieser operierten Patienten in ihrer Halsschlagader Plastik aufgewiesen. Und wenn man 3 Jahre lang eben beobachtet hat, wie es den Leuten geht, hat man festgestellt, dass die Rate an Herzinfarkten, Schlaganfällen und Todesfällen bei den Menschen, die eine Mikroplastikbelastung haben, um 450% höher ist als bei denjenigen, die diese Partikel eben nicht hatten. Und also das ist schon wirklich eine krasse Zahl. Da stellt sich dann die Frage, ja gut, ist Mikroplastik vielleicht der Auslöser für Herz-Kreislauf-Probleme? Und auch hier fehlt es natürlich im Moment noch an Evidenz, um eine klare Aussage zu treffen. Man kann natürlich schon mal so ein paar Vermutungen aufstellen, weil natürlich auch die Theorie, dass alleine gesättigte Fette für Herz-Kreislauf-Probleme zuständig sind, ist inzwischen nicht mehr ganz so einfach zu vertreten. Okay, so viel zum Thema Mikroplastik und seine Auswirkungen. Sprechen wir mal darüber, was sind eigentlich so die häufigsten Mikroplastikquellen und wie kannst du dich auch da verschützen? Sind eigentlich gar nicht so viele. Und das erste ist Fisch, habe ich vorhin schon angesprochen, dadurch, dass die Weltmeere einfach komplett voller Plastik sind, also wirklich komplett voller Plastik überall, hat natürlich auch Fisch Mikroplastik. Und es gibt übrigens auch einige Studien darüber, wie Fische selber darunter leiden. Also es geht denen nicht gut, kannst du dir vorstellen. Aber wenn wir diese Fische essen, dann nehmen wir natürlich auch diese Mikroplastik auf. Und daher, Fisch ist prinzipiell etwas, was ich nicht mehr unbedingt empfehlen kann. In kleinen Mengen, mal ab und zu, vielleicht einmal die Woche, sogar eher seltener. Und dann auch nur hochwertigen Fisch, kleinen Fisch, der nicht so viele Giftstoffe aufweist. Anderer Punkt ist Meersalz. Bei Meersalz das Gleiche. Das hat man nur meistens nicht so auf dem Schirm. Ich meine, es wird aus dem Ozean abgeschöpft, beziehungsweise der Oberfläche abgeschöpft und ist dementsprechend auch recht belastet. Und hier meine Empfehlung, nutz lieber Gebirgssalz oder es gibt auch mikroplastikfreies Meersalz, wenn du das mal googelst, aber finde ich jetzt nicht, dass sich das preislich lohnt, dann lieber auf Himalaya-Salz umschalten. Teebeutel. Teebeutel? Aber ich trinke doch so gerne Tee. Ich war auch erstaunt, als ich herausgefunden habe, wie viel Mikroplastik eigentlich in den meisten Teebeuteln steckt. Und auch dadurch, dass man das eben aufbrüht, wird besonders viel Plastik freigesetzt. Man hat dieses Problem besonders bei so luxuriösen Teebeuteln, wie so Pyramiden, die so ein bisschen verklebt sind und Formen haben, oder halt auch bei den meisten konventionellen Teebeuteln. Und hier ist es so, es gibt verschiedene Angaben, aber man geht davon aus, dass in einer Tasse Tee etwa 16 Mikrogramm Kunststoff stecken. Das ist erstmal nicht so viel, aber es ist trotzdem was ich eben akkumulieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass du eben bei Tees auf Bioqualität achtest, kannst lose Tees verwenden in Metallsieben oder gibt's ja inzwischen so viele Dinge, so viele schöne Sachen. Es gibt ein paar wenige Teemarken, bei denen man wirklich sicher weiß, dass sie plastikfrei sind. Und das sind die Teemarken Pukka, Mesmer, Alnatura, Lebensbaum und Yogi-Tee. Also wenn du eh schon Bio-Tee kaufst, dann wird er höchstwahrscheinlich von einem dieser Firmen sein. Und dann musst du dir eigentlich auch keine Gedanken machen. Ja, Plastikzahnbürsten ist etwas. Polyesterkleidung. Ja, Mikroplastik kann auch über die Haut aufgenommen werden. Und besonders wenn man schwitzt, wo sich ja die Poren öffnen, kann Mikroplastik sehr leicht in den Körper eindringen. Deswegen ist es so wichtig, dass du eben synthetische Kleidung eher vermeidest und auch beim Sport eher auf unsynthetische Kleidung setzt, auch wenn die halt einfach etwas wärmer ist. Da bin ich auch gerade noch in so einem Umstellen, weil es ist halt praktisch, synthetische Kleidung zu nutzen, die schnell trocknet, wenn man viel schwitzt und so. Aber es ist dir nicht zu träglich. Prinzipiell ist es natürlich schön, irgendwie Leinen oder Bio-Baumwolle oder so zu tragen. Dann Plastikschneidbretter und Plastikgeschirr. Das sollte auch offensichtlich sein, auch gerade wenn man drauf rumbeißt oder es in den Mund nimmt, da einfach drauf achten. Leider gibt es immer noch so viel Plastikgeschirr, wenn man unterwegs ist. Das war ganz lustig, ich war gestern auf einer großen Messe und habe mir dort eine Suppe gekauft. Eine leckere Linsensuppe, aber es gab halt leider nur einen Plastiklöffel dazu. Und dann hatte ich vor diesen Artikel geschrieben über Mikroplastik und konnte das Essen gar nicht richtig genießen, weil ich nur dran denken musste, dass ich gerade ja Mikroplastik zu mir nehme. Ja, dann Lebensmittel in Plastikverpackungen. Das sollte logisch sein. Plastik färbt einfach, oder was nicht färbt ab, aber es wird immer Partikel abgeben. Weshalb, ja, so unverpackt Sachen sind natürlich gut, wie so weit wie es halt möglich ist. Ich denke, jede Reduktion, die du in deinem Alltag tätigst, hat einen gewissen Einfluss auf lange Sicht. Gerade so Sachen, die eben erhitzt werden in Plastikverpackungen, wie Currywurst, keine Ahnung, das ist das Einzige, was mir gerade einfällt, sind nicht so gut, würde ich darauf verzichten. Dann Plastikflaschen und auch Stillflaschen. Da unbedingt drauf achten, welche Stillflasche hat dein Kind, sollte zumindest BPA-frei sein. Oder eben Glasflaschen verwenden oder einfach einen guten Wasserfilter daheim holen und direkt ins Glas reinlassen. Dann konventionelle Kosmetikprodukte. Auch hier wieder kann über die Haut aufgenommen werden. Auch gerade so Peelings oder Duschgels, die so Mikroperlen enthalten. Ja, das ist nicht so vorteilhaft. Dann Kapselmaschinen. Also diese Maschinen, wo du Kaffeekapseln reintust, nicht so vorteilhaft, verwende lieber eine French Press. Und auch in deinem Staub in der Wohnung wird sich einfach Plastik ansammeln. Deswegen immer schön sauber machen, eine gewisse Hygiene behalten, die Textilien, die Teppiche reinigen lassen und eben auch lüften. Ja, das so zu den häufigsten Mikroplastikquellen. Wenn du die auf dem Schirm hast und einfach immer versuchst, ein bisschen das zu vermeiden und auch bei Neukäufen drauf zu achten, hast du hier schon mal einiges getan. Kommen wir mal zum Thema, wie man Mikroplastik auch aus dem Körper ausleiten kann. Prinzipiell, um das schon mal so vorwegzunehmen, es gibt keine Studie, die sich speziell das bei Menschen angeschaut hat und beobachtet hat, dass eine Substanz, die ich dir jetzt vorstelle, Mikroplastik ausleitet. Außer das erste, worüber ich rede, und das ist Schwitzen. Und Schwitzen ist wirklich eigentlich das Allerwichtigste. Das ist das, was du jetzt mitnehmen solltest. Denn Schwitzen ist wahrscheinlich die beste Entgiftungsmethode, die wir haben. Sie ist nebenwirkungsfrei, sie ist kostenlos, sie macht irgendwie auch Spaß, fühlt sich gut an. Und in einer Studie im Jahr 2012 hat man auch mal gemessen, wie hoch ist die Konzentration von Bisphenol, also dieser Weichmacher aus Plastik, im Blut, im Urin, im Schweiß. Und man hat festgestellt, dass bei 80% der Teilnehmern auf Bisphenol im Schweiß festgestellt werden konnte. Und das bedeutet eben auch, dass wir über den Schweiß diese Plastikmetaboliten ausscheiden können. Und man weiß eben auch aus anderen Studien, dass der Schweiß genutzt wird, um Schwermetalle wie Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, aber auch Pestizidmetabolite auszuscheiden. Also der Schweiß ist einfach ein Entgiftungsmittel des Körpers und es ist ziemlich sicher, dass hier eben auch Mikroplastik ausgeleitet wird. Deswegen versuch, ins Schwitzen zu kommen. Hier ist natürlich Sport eine Möglichkeit. Wer keine hohe Leistung bringen kann, wer eher müde ist, den empfehle ich häufig, sich einfach mal richtig dick anzuziehen mit mehreren Schichten und dann spazieren zu gehen oder Treppen laufen zu gehen, sodass der Puls nicht unbedingt ultra hoch ist, aber dass man trotzdem ins Schwitzen kommt. Andere Möglichkeiten sind natürlich Saunen, auch insbesondere Infrarotsaunen ist vorteilhaft für die Entgiftung. Und ich würde dir wirklich empfehlen, jeden Tag am besten mal kurz ins Schwitzen zu kommen oder zumindest einmal wöchentlich auch eine längere Schwitz-Session zu haben, wo du einen Ausdauerlauf machst oder wo du in die Sauna gehst. Ja, dann was du einnehmen kannst, ist Chlorella. Chlorella ist eine Süßwasseralge, die einfach dafür bekannt ist, dass sie eigentlich fast alle Giftstoffe bindet. Und zeitgleich ist sie auch extrem nährstoffreich, hat viele Aminosäuren, hat viel Chlorophyll. Und es gab eben in den letzten Jahren auch zwei Studien, die so ein bisschen Aufmerksamkeit oder vermehrt Aufmerksamkeit bekommen haben, wo gezeigt wurde, dass Chlorella zumindest in Wassersystemen die Fähigkeit hat, auch Mikroplastik zu binden und Nanoplastik. Und wie gesagt, man weiß eben nicht, ob Chlorella jetzt auch 100% diese Wirkung im Körper hat, aber man kann eigentlich schon davon ausgehen. Und bei Chlorella ist es so, man nimmt es in der Regel als Presslinge oder als Kapseln ein und die Dosierung kann ziemlich stark variieren. Die kann irgendwo zwischen 3 und 30 Gramm liegen, also schon ein großer Unterschied. Prinzipiell ist es so, dass höhere Dosierungen Chlorella eher besser vertragen werden, weil wenn man zu wenig nimmt, dann werden zwar Giftstoffe aus dem Gewebe gelockert, aber sie werden halt auch einfach wieder freigesetzt. Und wenn man mehr nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Giftstoffe ausscheidet, dann über Stuhl und Urin wesentlich höher. Weiterer Stoff ist die Passionsblume. Die Passionsblume ist jetzt nicht ein, ja, hier geht es nicht ums Ausleiten, sondern geht es darum, Effekte von Mikroplastik wieder zu neutralisieren. Und zwar enthält Passionsblume Chrisin. Chrisin kennst du vielleicht, wenn du Bodybuilding machst oder so, weil es ein Stoff ist, der den Testosteronspiegel anheben kann. Und was Chrisin eigentlich macht, ist, es ist ein Aromatase-Hemmer. Also es hemmt dieses Enzym, was die Testosteronbildung hemmt. Also Testosteronbildung wird quasi angekurbelt und kann damit quasi diesen Wirkungen, diesen negativen Wirkungen von Bisphenolen und Phthalaten entgegenwirken. Man geht davon aus, dass diese Hormonrezeptoren, die häufig mit diesem Bisphenol A besetzt sind, einfach wieder freigemacht werden. Ja, und Passionsblume hat übrigens auch andere positive Effekte. Wir wissen, dass es sehr beruhigend wirkt, das Nervensystem bei Schlafstörungen eingesetzt werden kann, bei Erschöpfungszuständen, bei verschiedenen psychischen Erkrankungen. Also hier kann eine Passionsblume auch hilfreich sein, aber eben auch wegen der positiven Wirkungen auf das Hormonsystem. Ja, dann sprechen wir noch über Aktivkohle. Aktivkohle gilt ja so als universelles Bindemittel, zumindest im Darm. Also hier ist es so, das geht jetzt nicht ins Gewebe oder so, sondern es agiert wirklich nur im Darm. Und man weiß eben bei Aktivkohle, dass es zumindest im Trinkwasser quasi Mikroplastik binden kann. Man kann es zur Reinigung dort nutzen und man kann davon ausgehen, ist jetzt nicht 100% sicher, aber man kann davon ausgehen, dass Aktivkohle eben auch im Darm Mikroplastik bindet. Im schlimmsten Fall bindet es halt andere Dinge wie Xenobiotika oder Ammoniak oder sonstiges. Also Aktivkohle ist was, da macht man nicht viel falsch. Problem ist, man muss beachten, man muss einfach sehr viel dazu trinken, denn Aktivkohle zieht auf Wasser und kann sonst zu Verstopfung führen. Ja, und was du noch machen kannst, ist Probiotika nehmen. Denn Probiotika können den Abbau von BPA beschleunigen bzw. in Gang setzen. Und wenn man eine bestimmte Mischung aus Probiotika nimmt, wie zum Beispiel Bifidobacterium breve oder Acidophilus und Lactobacillus plantarum, dann stellt man fest, dass im Wasser mit BPA sind nach einem Tag bereits 92% abgebaut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Probiotika zuführen, aber dass wir auch einen Darm haben, der einfach eine gewisse Diversität aufweist, um diese schädlichen Metaboliten abzubauen. Diese Probiotika, die man dafür braucht, die kann man natürlich über Joghurt zu sich nehmen oder andere Fermente, aber da sind sie nur in geringen Mengen vorhanden. Das heißt, es empfiehlt sich schon, entweder Joghurt oder Kefir selber herzustellen, da hat man eine höhere Konzentration an Probiotikern oder eben auch zu einer Nahrungsergänzung zurückzugreifen. Ein schönes Produkt ist der Flora Zauber von Naturtreu. Habe ich jetzt auch über ein Jahr kontinuierlich genommen mit wirklich schönen Effekten. Das sind, glaube ich, 18 verschiedene Stämme. Und mit unserem Rabattcode UPPR-Gesund10 kannst du auch 10% bei Naturtreu auf deine Bestellung sparen. Ja, so viel zum Thema Mikroplastik. Also, jetzt weißt du, Mikroplastik ist wahrscheinlich ein ziemlich großes Problem und eine häufig nicht erkannte Ursache bei vielen, vielen Krankheiten. Und ich würde dir wirklich empfehlen, deine Mikroplastikquellen zu minimieren, die ich dir genannt habe. Und eben auch auf Dinge zu integrieren, wie Schwitzen, wie Chlorella, Probiotika, Aktivkohle, möglicherweise Passionsblume, um hier auch die Ausscheidung zu unterstützen und die Regeneration des Körpers zu unterstützen. Ich danke dir fürs Zuhören. Mein Name ist Joshua, das war's mit Schnell, Einfach, Gesund. Wie gesagt, du findest den Artikel dazu auch unten verlinkt, wenn du nochmal ein bisschen was nachlesen willst. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen, einen gesunden Tag und wir sehen uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.